ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Dr. Norbert Röttgen.
Einen guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Geht's Ihnen gut?
Mir geht's gut, ja.
Das ist schön, das freut mich. Ich grüße Sie und sage Ihnen, Sie gehören zu den bekanntesten CDU-Politikern hier im Land. Ihre Domäne ist die Außenpolitik. Sie waren schon mal bei uns in der Sendung und zwar ist das schon eine ganze Weile her. Das war 2009 und damals waren Sie erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU. Und wenn Sie jetzt so auf Ihr politisches Leben seit dem letzten Besuch bei uns in der Sendung zurückschauen, was hat sich da getan?
Wahnsinnig viel. Es fängt bei meinem persönlichen Leben an. Erster Geschäftsführer, dann wurde ich Umweltminister, dann kam Fukushima. Es waren parteiinterne Bewerbungen, die ich gemacht habe, mal gewonnen, mal verloren. Und jetzt hat sich seit einiger Zeit die Welt verändert. Ich bin dann im Anfang 2014 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses geworden und wenige Monate später war die Annexion der Krim. Und seither leben wir in einer anderen Welt, in der die Themen immer mehr werden. Es ist schrecklich und auf der anderen Seite, praktisch alle Themen und auf der anderen Seite, ist es eine Dichte an Geschichte, die wir erleben, die nahezu einzigartig ist.
Wir haben auch unsere Schwierigkeiten, damit umzugehen, in so einer schwierigen Zeit zu leben, in der sich auch vieles verändert. Viele Gewissheiten, die man jetzt lange gepflegt hat in Deutschland, stehen auf dem Prüfstand, wollen wir heute auch drüber sprechen. Sprechen wir nochmal kurz über Ihr politisches Leben. Also Sie sind jetzt 30 Jahre, glaube ich, im Bundestag, 94.
Fast. 94.
Sind Sie zum ersten Mal eingezogen. Sie haben jedes Mal das Direktmandat in Ihrem Wahlkreis geholt. Sie kommen aus dem Rheinland, da sind Sie auch verwurzelt. Klingt für mich jetzt alles nach einem soliden, tief verwurzelten, verlässlichen Charakter? Oder bin ich da jetzt zu freundlich?
Nein, also es ist natürlich schwierig, über seinen eigenen Charakter zu sprechen. Aber ich bin verwurzelt, tief verwurzelt. Ich bin auch beständig und treu gegenüber meinen Lebensentscheidungen. Und es ist so, wenn ich jetzt zurückdenke, im Herbst, im Spätsommer sind es tatsächlich 30 Jahre. Wenn mich einer fragt, wie ist das jetzt, dann würde ich sagen, ich bin von diesem Beruf so angetan, auch begeistert, empfinde ihn so sehr als ein Privileg, im Deutschen Bundestag sprechen zu dürfen, entscheiden zu dürfen, wie am ersten Tag meiner Mitgliedschaft im Bundestag. Mhm.
Und das trotz aller Rückschläge? Also Sie haben ja wirklich auch einige erleben müssen als Politiker. Ich denke jetzt mal an die Wahl zum Beispiel zum Parteivorsitzenden der CDU. Da haben Sie gegen Friedrich Merz unterliegen müssen. Oder auch die Entlassung als Bundesumweltminister. Das haben viele schon wieder vergessen. Da standen Sie für den Atomausstieg. Dann gab es eine Wahl in Nordrhein-Westfalen, die ging verloren. Da waren Sie Spitzenkandidat und dann hat Sie Frau Merkel entlassen. Das war Ihre erste Ministerentlassung. Wie haben Sie sowas weggesteckt?
Das habe ich, also erstmal sind das sind ganz unterschiedliche Arten von Niederlagen, die Sie angesprochen haben, aber sie sind alle vorgekommen. Keine hat mich aus der Bahn geworfen, weil, wie Sie ganz zu Anfang bemerkt haben, ich tatsächlich, glaube ich, tiefe, starke Wurzeln habe. Eine der ganz starken Wurzeln ist meine Familie. Die ist für mich das Wichtigste. Und solange dort wir in Harmonie und in Liebe leben, kann mir im übrigen Leben nichts passieren. Das war immer mein Grundgefühl und meine Grundüberzeugung. Und darum kann ich mit allem anderen klarkommen, bin damit auch klargekommen. Und nebenbei, Politik ist in meinem Verständnis immer auch Kampf, im Wesentlichen sogar. Mhm. Und ich war und bin immer kampfbereit. Und beim Kampf gibt es immer zwei unterschiedliche Ausgänge, Sieg oder Niederlage, manchmal ein Unentschieden, und das gehört dann auch dazu. Und man kann diese Niederlagen auch erleben. Das wichtigste Erlebnis dann ist, wieder aufzustehen und zu seinen Überzeugungen zu stehen, für sie einzutreten. Liegen zu bleiben, würde ich mir nicht verzeihen.
Wo wir gerade beim Thema Niederlagen sind, welche war die schmerzhafteste? War es die Entlassung als Bundesumweltminister?
Ja, ganz gewiss.
Ja, wie ist das Verhältnis zu Frau Merkel heute?
Wir haben seither immer wieder miteinander gesprochen. Trotzdem bleibt das ein Einschnitt, gar keine Frage. Und es gibt auch Differenzen, selbstverständlich, über sachliche Themen. Und auch da müssen die Historiker entscheiden, ob das eine richtige Entscheidung war, die getroffen worden ist. Aber für mich ist das, wie gesagt, etwas, was ich annehme, was auch mit meinem politischen Wirken zu tun hat. Und ich habe in der Sache, was meine Überzeugungen anbelangt, was mein Engagement anbelangt, ob es die Kernenergie ist, die Energiepolitik, Russland und andere Themen, habe ich keinen Einschnitt erlebt, sondern ich kann in Kontinuität meiner Überzeugungen auf diese Jahre zurückblicken. Und das macht mich froh, gelassen und auch etwas stolz.
Seit 10 Jahren nehmen wir Sie ja vorwiegend als Außenpolitiker wahr. Sie sind Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, waren auch mal Vorsitzende, lange sogar. Und da sitzen ja viele namenhafte Politikerinnen und Politiker neben Ihnen. Also Nils Schmid, Armin Laschet, Ralf Stegner, Bijan Dzirsaray. Ich könnte noch viele Namen aufzählen. Alexander Gauland will ich auch noch nennen. Was beschäftigt diesen Ausschuss zurzeit am meisten?
Es ist schon eine gewisse Gleichzeitigkeit, aber es stechen von Themen und Problemen, aber es stechen zwei Themen ganz klar heraus. Das ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine und was er bedeutet. Das ist auch eine ganz neue Aufgabe und Rolle für Deutschland. Das ist dominant, aber bedauerlicherweise seit dem 7. Oktober auch der Krieg der Hamas gegen Israel, die militärische Antwort von Israel dagegen, die Situation im Gazastreifen, der ganze Nahostkonflikt. Das sind die beiden Großthemen, die herausstechen, neben vielen anderen, die auch Aufmerksamkeit verdienen und bekommen.
Wenn ich jetzt mal auf Sie persönlich schaue, Herr Röttgen, Stand heute, 1. März 2024, was treibt Sie außenpolitisch gerade am meisten um?
Am meisten treibt mich um, ob wir Deutschen und wir Europäer wirklich nicht nur im Reden, sondern auch in der Aktion, in der Tat, und ich meine die Regierungen viel mehr als unsere Bevölkerung, wirklich dem Ernst der Lage entsprechend handeln. Ich habe erhebliche Zweifel. Es ist ein geschichtlicher Moment für Europa. Und etwa der Bundeskanzler, der deutsche Kanzler und der französische Staatspräsident demonstrieren nun öffentlich, dass ihre Politik nichts miteinander zu tun hat. Das treibt mich am allermeisten um.
Also ist das eine Überhöhung jetzt, weil Sie Oppositionspolitiker sind, oder sprechen Sie da gerade aus dem Inneren Ihres Geistes?
Absolut aus dem Inneren. Danach haben Sie mich gefragt. Diese Themen, ich bin Christdemokrat, gar keine Frage. Aber dieses ganze Thema ist für mich ein historisches Thema, auch ein moralisches Thema. Aber das ist für mich praktisch gar kein parteipolitisches Thema. Es geht darum, wie wir Deutsche und Europäer in einer historischen Situation, nämlich Krieg, die Rückkehr des Krieges, die Beendigung der längsten Friedensepoche Europas, wie wir handeln, wie wir uns einstellen. Das ist mein Thema, nicht Parteipolitik.
2 Jahre ist der Krieg jetzt alt. Inzwischen leider, muss man sagen. Jetzt kann man ganz aktuell Transnistrien, also eine Region in der Republik Moldau. Da gab es einen Sonderkongress der abtrünnigen pro-russischen Separatisten und die bitten Moskau um Schutz. Moskau sagt, dieser Schutz hat Priorität. Sie haben darauf direkt öffentlich reagiert.
Ja, weil es ja ein Déjà-vu ist. So hat es ja auch in der Ostukraine, im Donbass angefangen, dass angeblich und ganz sicher von Moskau, vom Kreml bestellt, dort die Separatisten um Hilfe gerufen haben. Und das hat Russland benutzt als Ausrede, um die Integrität, die Souveränität dieses Landes, der Ukraine, zu verletzen. Und ist dann militärisch dort auch eingedrungen. Moldau ist, Transnistrien ist ein von Russland oder ist ein separatistischer Teil der Republik Moldau. Russland hat dort 1.500 Soldaten stationiert und auf einmal kommen jetzt auch diese Rufe, wir brauchen Hilfe, wir sind hier ein Teil, der von dem eigenen Land unterdrückt wird. Die Situation ist geografisch vor allen Dingen anders. Moldau ist ja eingerahmt von Rumänien auf der einen Seite, von der Ukraine auf der anderen Seite. Es gibt also keinen unmittelbaren territorialen Zugang Russlands zu Moldau, sondern da ist noch die Region um Odessa dazwischen. Mhm. Aber natürlich eine Region, die auch von Russland attackiert wird. Russland hat sich ja festgesetzt im Süden der Ukraine und da ist jetzt dieser kleine Korridor oder dieser Korridor noch zu Transnistrien als Teil von Moldau. Und darum sage ich nicht, dass es wird morgen stattfinden, die Ausweitung des Krieges. Aber es ist die politische Vorbereitung darauf, die dort stattfindet und auf die Russland dann jederzeit rekurrieren kann.
Also Sie sehen da schon einen Zusammenhang und auch keine Zufälligkeit in der Zeit. Dann gab es ja gestern die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Lage der Nation in Russland. Da gab es kein Wort zu Moldau, kein einziges. Eine klare Aussage, aber in Richtung Europa, an die Adresse des französischen Präsidenten gerichtet und auch eine klare Drohung eigentlich in Richtung nukleare Waffen. Da hat er gesagt, Truppen auf dem Gebiet der Ukraine, westliche Truppen, würden tragische Folgen für die westlichen Länder haben. Wie haben Sie diese Rede wahrgenommen?
Ich habe diese Rede von Putin so wahrgenommen, dass er die Bälle, die ihm der deutsche Bundeskanzler und einen ganz anderen Ball, der französische Staatspräsident, zugespielt haben, aufgenommen hat. Ohne jede Überraschung hat er daraus sein taktisches Spiel betrieben. Die Bodentruppen haben wir schon angesprochen, das hat der französische Staatspräsident ohne Not gesagt. Er meinte Kampftruppen, hat es aber nicht so deutlich gesagt. Er ist hinterher korrigiert, aber das ist klar, dass Putin das aufnimmt. Und der Bundeskanzler hat ja vor dem Staatspräsidenten praktisch das Gegenteil gesagt. Er hat seine Begründung, den Marschflugkörper Taurus nicht zu liefern, damit begründet, dass man doch deutsche Soldaten haben müsse. Unabhängig davon, dass ich das für sachlich und rechtlich falsch halte, hat er damit aber auch ja mitgeteilt, wir machen das nicht, weil wir eine Drohung aus Russland gegenüber diesem Sachverhalt antizipieren. Er hat also seine Bereitschaft, Putin signalisiert, sich einschüchtern zu lassen. Und hat auch die Ängste, die damit verbunden waren, selber in Deutschland verbreitet. Dass Putin dieses Angebot, den Deutschen Angst zu machen, annimmt, das war völlig klar, darum halte ich es auch für so verheerend. Aber Putin nimmt dieses Verhalten, die Uneinigkeit einerseits und die Fehler, die beide machen, als Schwäche der Europäer war. Und Schwäche nutzt er immer aus und Schwäche ermuntert ihn. Und das haben wir erlebt.
Jetzt haben wir ein klares Nein gehört vom Kanzler, von Olaf Scholz. Und den kennen Sie ja nun auch eine Weile. Sie haben mit ihm Gesetze geschrieben in den Nullerjahren. Also ja. Der ist für ihn kein Unbekannter. Können Sie die Zurückhaltung von Olaf Scholz verstehen mit Blick auf Taurus Marschflugkörper?
Es ist ja keine Zurückhaltung, sondern es ist ein Nein. Und ich halte seine Entscheidung für falsch. Und es fängt damit an, dass seine Begründung falsch ist. Denn dieser Marsch. Ich fange mal damit an, warum ich es für richtig halte, dass wir den Ukrainern diese Waffe geben. Weil ich davon überzeugt bin, dass wir den Ukrainern beistehen müssen, wegen der Ukraine, aber auch aus eigenen Interessen, dass dieser Krieg scheitert. Der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa. Auch unser Interesse, unser deutsches Interesse ist, dass wir den Krieg besiegen, dass wir ihn wieder vertreiben aus Europa. Und dafür muss die Ukraine die Waffen haben, die das ermöglichen.
Aber schaffen wir das mit Präzisionswaffen, die theoretisch russisches Gebiet treffen könnten?
Sie können
es. Ist das der richtige Schritt? Eskalieren wir da nicht?
Nein, also es gibt nur einen, der eskaliert. Das ist Putin. Die Ukraine verteidigt sich und wir helfen ihr dabei. Die Ukraine hat diese Kategorie von Waffen gar nicht, also weitreichende Waffen, die nur auf ukrainischem Territorium, nur davon reden wir, nicht von Russland, Waffen der Russen zerstört, Munition zerstört, bevor sie Zivilisten in der Ukraine töten. Diese Waffen brauchen sie. Und man kann technisch ausschließen, dass diese Waffen nach Russland gerichtet werden können, zumal die Ukrainer sowieso versichern, wie bei jeder westlichen Waffe, es nicht zu tun. Das Misstrauen gegenüber der Ukraine ist unbegründet und man kann es auch technisch ausschließen.
Also Ihr Parteikollege Armin Laschet, der auch mit Ihnen im Auswärtigen Ausschuss sitzt, der versteht die Zurückhaltung von Scholz. Trotzdem hat er mit der CDU gemeinsam dafür gestimmt. Ich nehme an, Sie auch. Viele in Deutschland allerdings, in der Bevölkerung, unterstützen die Haltung und Handlung des Kanzlers, in dem Fall Waffen nicht einfach unüberlegt zu liefern, weil Deutschland ist ja schon zweitgrößter Unterstützer der in puncto militärisches Material, wenn man es in Summe betrachtet. Ist es nicht dann auch richtig, mit der Bevölkerung zu handeln in so einer Zeit?
Also die CDU-CSU hat eine einheitliche, einhellige Position. Meine Position, die ich hier vertrete, ist die Position der CDU-CSU. Da mag es abweichende Einzelstimmen geben, aber wir haben eine einstimmige und einhellige Beschlusslage. Kein Mensch will unüberlegt Waffen liefern. Den gibt es gar nicht in Deutschland, außer vielleicht einige wenige Verrückte, aber die CDU-CSU ganz gewiss nicht. Aber wir müssen wissen, was unsere Verantwortung ist. Nämlich die Verantwortung ist, dass dieser Krieg scheitert. 62%, das ist die letzte ZDF-Politbarometer-Umfrage, der Deutschen sagen, wir sollten mehr Waffen, mehr Munition an die Ukraine liefern. Das ist schon mal ganz bemerkenswert.
Diese Umfragen gibt es auch. Ich meine, war jetzt mit Blick auf Taurus.
Genau. So. Und bei Taurus muss man mal Umfragen, auch die ich jetzt im Moment gar nicht genau kenne, wie die deutsche Bevölkerung dazu steht. Aber wenn der deutsche Kanzler der eigenen Bevölkerung vermittelt, das ist gefährlich, das führt zu Konsequenzen, die ich nicht übersehen kann. Das heißt, wenn der eigene deutsche Kanzler mit dieser Waffe Angst verbindet, dann muss man sich nicht wundern, dass das auch in der Bevölkerung Wirkung hat. Wenn der Kanzler seine Führungsaufgabe wahrnehme und auch wahrheitsgemäß über diese Waffe informieren würde, dann glaube ich, hätte die deutsche Bevölkerung eine andere Basis, um ihre Meinung zu bilden.
Wir haben schon zahlreiche Rückmeldungen unserer SWR1-Hörerinnen und Hörer bekommen. Und die sind erfahrungsgemäß und erwartungsgemäß sehr unterschiedlich. Brigitte Stemmer sagt zum Beispiel, Waffen unüberlegt zu liefern, lässt die Situation eskalieren, Ausrufezeichen. Waffen haben noch nie einen Krieg beendet. Es kostet weiter Menschenleben. Thomas hingegen sagt, lernen von Helmut Schmidt kann ich da nur sagen, NATO-Doppelbeschluss. Härte zeigen mit Entschlossenheit, aber immer den Dialog offen halten. Aber dem groben Klotz gehört ein harter Keil. Europa muss aufwachen. Also er meint, Abschreckung hilft. Also zwei unterschiedliche Meinungen dazu. Und ich glaube, das spiegelt auch ganz gut wider, wie es da in der Bevölkerung aussieht. Dieses Eskalationsrisiko hinter so einer Lieferung, Herr Röttgen, sehen Sie das nicht?
Also nochmal, keiner will unüberlegt Waffen schicken und man muss es ganz nüchtern abwägen, bewerten, analysieren. Nein, ich sehe das überhaupt nicht, weil Putin 100% eskaliert hat. Dieser Krieg ist die Eskalation. Putin tut alles unter Einschluss von Kriegsverbrechen, was ihm praktisch zu Gebote steht. Und darum gibt es gegen dieses einzige Kriegsverbrechen, dieser ganze Krieg ist ein Verbrechen, und auch weitere Verbrechen, die in ihm stattfinden, nur eine Möglichkeit, dass eine effektive Verteidigung stattfindet. Dieser Krieg wird nicht mit Worten beendet werden. Und es sind auch Kriege mit Waffen beendet worden. Etwa der Zweite Weltkrieg ist nicht mit Worten und Diplomatie beendet worden, sondern er ist mit Waffen beendet worden. Und auch dieser Krieg kann nur durch militärische Gegenwehr auf dem eigenen Territorium beendet werden. Und es gibt über das hinaus, was Putin tut, keine weitere Eskalation für ihn. Er hat keine weiteren Möglichkeiten.
Aber da Sie jetzt gerade den Zweiten Weltkrieg als Vergleich bemühen, also haben wir nicht gelernt.
Nicht als Vergleich, ich habe es nur mal als ein Beispiel.
Als Beispiel, gut. Aber haben wir nicht gelernt? Also wir sind doch, wo ist denn der diplomatische kühle Kopf? Also warum setzen wir nicht auf Diplomatie und Friedensverhandlungen mit Russland? Warum gibt es da keinen Gipfel? Ich zitiere mal den Ex-Außenminister von der FDP, Friedrich Genscher, nach der Annexion der Krim. Der hat gesagt, ein offenes Wort unter wenigen, es wäre erforderlich, um herauszufinden, wie wir nicht zu einem Kräfteverschleiß kommen im Gegeneinander, sondern wie wir weiterkommen. Sie runzeln die Stirn.
Ja, weil wir haben ja jetzt Krieg. Es war ja gerade der deutsche Weg, Putin zu beschönigen, zu beschwichtigen. Es wurde immer gesagt, die Diplomatie, wir müssen miteinander reden. Die Wahrheit war, wir haben Nord Stream 2 als zugelassen, ein Jahr nach der Annexion der Krim. Das war nichts anderes als eine politische Waffe Putins gegen die Ukraine. Es wurde beschönigt als ein privatwirtschaftliches Vorhaben. Es war genau das, es war ein Teil der Vorbereitung. Wir haben jetzt Krieg und Putin will diesen Krieg. Er praktiziert einen Vernichtungskrieg. Er kann sich die Ukraine als selbstständiges Land nicht vorstellen, sondern er will sie beseitigen. Er wird das nicht schaffen, aber das ist, was er will. Es gibt für ihn kein Zurück mehr. Und ich glaube, dass es einfach ein moralisches und politisches Gebot ist, dieser Realität ins Auge zu sehen und entsprechend zu handeln. Es steht sehr viel auf dem Spiel. Man muss sich entscheiden. Glaubt man an den Verhandler Putin oder sieht man den Kriegsführer Putin und entsprechend muss man reagieren.
Aber fehlt bei so einer Entscheidung nicht der kühle Kopf? Also ich frage es nochmal, weil also geht eine europäische Sicherheitsarchitektur, kommen wir nachher auch nochmal zu, ohne Russland auf lange und mittlere Sicht, also ich will jetzt gar nicht diesen Krieg relativieren, ich frage nur, geht doch gar nicht. Russland ist doch Teil Europas.
Was ich zurückweisen muss, ist, dass diejenigen, die die Realität, der Realität nicht ins Auge schauen, für sich in Anspruch nehmen, den kühlen Kopf zu haben. Ich beanspruche für mich auch einen kühlen Kopf und mit diesem kühlen Kopf sehe ich die Realität. Und die Realität ist die, dass Putin Krieg führt und Krieg wieder als Mittel der Politik anwendet. Und im Moment geht es darum, den Frieden, die Sicherheit wiederherzustellen, indem der Krieg scheitert. Und das ist die Aufgabe, die ansteht. Und darum gibt es auch in den nächsten Jahren nicht mit Putin Frieden, sondern er bricht den Frieden und indem wir den Krieg zerstören, erarbeiten wieder die Chance in einer ferneren Zukunft auf einen gesamteuropäischen Frieden.
Also ich resümiere mal an der Stelle, Sie sehen aktuell keine Alternative zu Waffenlieferungen, trotz viel Geld und Krieg, der jetzt weitergeht.
Ja, nur so können wir den Krieg beenden. Dazu gibt es aus meiner Sicht keine Alternative.
Es wird Zeit, dass wir über das deutsch-französische Verhältnis sprechen. Das war mal Garantie für ein einiges Europa, aber der deutsch-französische Motor, der stockt aktuell. Da gab es einen öffentlichen Streit zwischen Präsident Emmanuel Macron und Olaf Scholz, dem Bundeskanzler. Dabei hatte doch eigentlich mit einem Gipfel von Macron diese Woche alles relativ vielversprechend begonnen. Was ist da los?
Los ist, dass diese beiden Personen kein Verhältnis miteinander finden und es auch immer weiter auseinander geht. Es war immer schwierig zwischen Deutschland und Frankreich und zwischen den handelnden Personen. Aber bis jetzt war es dann immer so, dass beide Seiten wussten, auch die handelnden Personen, ob das Helmut Kohl oder Angela Merkel oder Helmut Schmidt war oder Konrad Adenauer und de Gaulle und Mitterrand und alle wir bekannten Personen. Am Ende müssen wir zu einem Ergebnis kommen. Wir haben eine Pflicht für unsere Länder und für Europa, dass Deutschland und Frankreich bei allen Unterschieden sich einigen. Und diese Einsicht in die Pflicht von Deutschland und Frankreich für Europa, die fehlt im Moment. Und in den letzten Tagen ist es völlig auseinandergelaufen. Und das ist dramatisch, weil wir ja eine besondere Situation haben, über die wir den Vormittag reden, nämlich Krieg.
Das ist jetzt die allgemeine Sicht, aber sprechen wir doch mal über die Position von Macron. Der hat jetzt gesagt, westliche Truppen in der Ukraine sind für ihn nicht unmöglich. Er spricht von Bodentruppen. Das wurde so ein bisschen von seinem Außenminister wieder zurückgeholt, aber er hat es gesagt. Wenn ich Ihnen jetzt folge, was Sie in der letzten Stunde gesagt haben, Sie sind für Waffenlieferungen, Sie sind für klare Abschreckungen militärisch, dann müsste das doch aus Ihrer Sicht richtig sein.
Nein, es ist nicht richtig, weil das eine ja etwas anderes ist als das andere. Ich bin ja zum Beispiel gerade dafür, Waffen zu liefern, damit diese Verteidigung der Ukraine erfolgreich ist. Und alle sagen richtigerweise, eine rote Linie ist, dass kein NATO-Land Kriegspartei werden darf, werden soll. Und das ist auch ein Konsens. Und um das zu verhindern, unterstützen wir ja die Ukraine. Das heißt, das ist sogar dieser innere Zusammenhang. Nun hat aber Scholz, bevor Macron das gesagt hat, unnötigerweise ja gesagt, wenn das dieser Marschflugkörper angeblich ja deutsche Soldaten in der Ukraine braucht, um ihn zu bedienen, was falsch ist. Aber er hat gesagt, überhaupt deutsche Soldaten in der Ukraine, nicht als Kampftruppen, sondern überhaupt da, das wäre dann der Kriegsfall. Das ist natürlich falsch, tatsächlich falsch, rechtlich falsch. Und davon hat sich wiederum Macron provoziert gefühlt, die Briten übrigens ganz genauso. Und darum, glaube ich, war das die Retourkutsche. Das ist kein guter Stil, weil er Verunsicherung schafft. Aber man muss das als Aktion und Reaktion sehen, die das ganze Drama komplettiert.
Ja, das ist jetzt die Analyse, also ganz praktisch. Also ich frage jetzt auch so ein bisschen mich gerade, wo nehmen Sie, also es wird ja viel von einem, man könnte dieses System an die Ukraine liefern und darauf vertrauen, dass sie das nicht missbräuchlich in Anführungsstrichen verwenden. Wo nimmt man eigentlich das Vertrauen gegenüber der Ukraine her?
Also zwei Punkte. Das eine ist, dieses Vertrauen begründet die Ukraine seit 2 Jahren. Das machen nämlich der Westen mit jeder Waffe, die wir ihnen liefern, so, dass wir vereinbaren, das darf nur auf ukrainischem Territorium eingesetzt werden. Auch mit dem Leo 2 dürft ihr nicht nach Russland fahren und auch andere Waffen nicht gegen Russland einsetzen. Das ist völkerrechtlich nicht geboten, aber es ist die Vereinbarung, an die sich die Ukraine hält. Wenn sie es nicht täte, würde sie die Waffen nicht mehr bekommen. Sie hat also ein Interesse, es zu tun. Aber wenn man jetzt Misstrauen hat, was ich für unbegründet halte und auch zutiefst unfair, um es ganz milde zu sagen, weil die Ukraine verliert jeden Tag Menschen. Sie ist im Krieg und dann verdient sie kein Misstrauen, weil sie sich an die Verabredung auch hält. Aber wenn man es nun hat, dann gibt es eine technische Möglichkeit, diesen Marschflugkörper auf das Territorium der Ukraine zu begrenzen. Ja. Das heißt, man kann es auch technisch ausschließen.
Wie sieht's aus gerade? Das deutsch-französische Verhältnis, haben da eine relativ unglückliche Woche hinter uns. Was wäre denn jetzt besonders wichtig, um diesen deutsch-französischen Motor wieder anzuwerfen, zum Laufen zu bringen? Ganz praktisch.
Ganz praktisch müssen beide Spitzenrepräsentanten, Staatspräsident Macron, Bundeskanzler Scholz, zu dieser Einsicht zurückkehren, dass man sich einigen muss. Sie müssen zu einem Ergebnis kommen. Streit auszuführen darf nicht der Dauerzustand werden. Und diese beiden sind dafür unverzichtbar und beide müssen diese Einsicht haben. Vielleicht nehmen Sie einen Mediator dazu. Wir haben ja ein erfreuliches Ergebnis und Erlebnis im letzten Jahr gehabt, nämlich die polnischen Parlamentswahlen. Dort ist jetzt eine proeuropäische Regierung. Es gibt das sogenannte Weimarer Dreieck. Also vielleicht versucht man es mal zu dritt, um dahin zu kommen, dass das entsteht, was jetzt notwendig ist. Nämlich ein Europa, das erkennt, wir müssen uns selber verteidigen. Und das ist eine historische Situation, wirklich ein historischer Moment. Und ohne ein deutsch-französisches Zusammenwirken, was nicht reicht, aber ohne das wird es nicht zustande kommen.
Würde ein starkes deutsch-französisches Bündnis auch bei Putin Eindruck hinterlassen?
Absolut. Einigkeit macht stark und das wirkt auch stark. Nochmal, es ist eine notwendige Bedingung, keine hinreichende Bedingung. Aber wenn es schon deutsch-französisch nicht funktioniert, dann weiß jeder, auch Putin, dann sieht es schlecht um dieses Europa aus. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Wir sprechen ja gerade von einem Duo Macron und Scholz. Aber es gibt ja auch noch eine Marine Le Pen, die sich von der rechtsradikalen Front National in Frankreich, die will Präsidentin werden in Frankreich. Und sie hat auch gute Chancen, es zu werden. Was würde denn das verändern?
Das würde sehr viel verändern. Einerseits müssen wir immer die Wahlen in den Ländern respektieren, wie sie ausgehen. Aber das ist natürlich nicht das Europa von individueller Freiheit, von Toleranz und von Gemeinsamkeit. Wir haben in allen großen europäischen Ländern und nicht nur in den großen, bis auf Spanien, starke rechtspopulistische bis rechtsextreme Bewegungen. Und das ist eine große Gefahr für die europäische Idee, wie sie nach dem Krieg von den Gründungsvätern im Wesentlichen gegründet wurde, gelebt wurde seither. Diese Rechtspopulisten sind eine große Gefahr für Europa.
Bleiben wir mal beim Jetzt. Also Macron und Scholz, sollte es da vielleicht auch militärisch mehr Kooperation geben? Also es wird ja viel auch gerade über eine europäische Sicherheitsarchitektur gesprochen. Wie wichtig wäre da, dass die Deutschen und die Franzosen auch militärisch sich besser absprechen?
Das wird unvermeidbar sein. Wir müssen das haben. Selbst wenn Trump nicht gewählt wird und Biden bleibt, dann sind die Amerikaner in ihrer Mehrheit nicht bereit, wie im Kalten Krieg, europäische Sicherheit zu finanzieren. Das heißt, das wird eine europäische Aufgabe. Und das wird eine große Aufgabe, weil wir im Krieg sind und diese Herausforderung und die Situation nicht so schnell vorbeigehen wird. Und dann können wir auch auf diesem Gebiet der Verteidigung nicht bei dem mitgliedstaatlichen Klein-Klein bleiben mit nationalen Rüstungsindustrien und jeweiligen Armeen, die dieser Herausforderung nicht gerecht werden. Es war ja eigentlich auch die Idee, ganz am Anfang Europa zu bauen, um die gemeinsame Verteidigung herum, bis dann die Idee der Europäischen Verteidigungsunion in der Assemblée Nationale 1954 scheiterte. Erst dann kam die Wirtschaft. Wir müssen im Grunde zu den Anfängen zurück und diese Verteidigungsunion aufbauen.
Der aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat der Republikaner in den USA, der heißt Donald Trump. Und er poltert auf Wahlkampfauftritten in letzter Zeit am liebsten gegen die NATO, droht Europa, den amerikanischen Schutz zu entziehen. Herr Röttgen, wie realistisch ist dieses Szenario Europa ohne den Schutz der USA?
Also es fängt ja an, wie realistisch ist die Wahl von Donald Trump.
Das stimmt.
Das kann passieren. Man kann das jetzt so früh noch gar nicht einschätzen. Im Moment liegt er etwas besser sogar als Joe Biden im Rennen. Also das kann passieren, das ist vielleicht 50-50. Es kann passieren. Und dann wird es, dann ist das ein Fiasko. Er wird noch unberechenbarer und noch aggressiver sein als in der ersten Amtszeit. Das wird ganz unvergleichbar sein. Und er hat mit der NATO, mit Institutionen keinen Vertrag. Er wird sofort die Ukraine-Hilfe einstellen. Es ist auch gut möglich, dass er einen Deal mit Putin macht. Und dann legt das die Axt an die Wurzeln der NATO. Das kann wirklich gefährlich werden und erstmalig ist das dann ein Bruch mit der amerikanischen Außenpolitik, die wir in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges kennen.
Ja, ich meine, es konzentrieren sich ja gerade alle, also sie glauben, dass das Szenario real ist, also das, was er sagt, dass er es auch machen wird, Donald Trump. Es konzentrieren sich ja alle auf ihn, aber man muss ja auch mal über Joe Biden sprechen. Wie substanziell unterstützt der eigentlich noch Europa, die Europäische Union? Wie viel Fokus hat die USA überhaupt noch auf Europa?
Ziemlich viel. Das ist ja das sozusagen ein Kern der traditionellen amerikanischen Außenpolitik, vor allen Dingen der, aber früher auch der GOP, also der Republikaner, der Partei Trumps, dass der Konsens war in Washington, die Sicherheit Europas ist ein amerikanisches Interesse. Es war nicht nur alles Generosität und so weiter, sondern es war die Erkenntnis, die Europäer sind in unserem eigenen Interesse die besten Verbündeten und wir brauchen sie und darum ist es auch ein amerikanisches Interesse. Und das sieht Trump bestimmt nicht mehr so.
Es gibt aber auch viele Stimmen, die sagen, die Amerikaner wenden sich eigentlich jetzt schon von Europa ab, gucken eigentlich viel mehr auf den pazifischen Raum und auf China. Die Europäer müssen mal selbst schauen nach ihrer Sicherheitsarchitektur. Würden Sie da widersprechen?
Nein, ich widerspreche nicht mit der Betonung der Aussage, dass die Mehrheit nicht die Klammer aufgeben will. Aber dass wir Europäer jetzt über 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges in dieser neuen Situation mehr für Europa tun müssen, dass europäische Sicherheit europäischer werden muss und auch die USA nicht mehr in der Weise global aktiv sein können, weil China die große Herausforderung für die USA ist. Das müssen wir Europäer sehen. Und wenn das aus USA kritisiert wird, haben sie recht. Es wird nur nicht mal dann falsch, wenn Trump es sagt.
Europa fühlt sich ja aktuell weniger aus China bedroht in seiner Sicherheit, sondern mehr aus Russland. Wie hoch ist denn, wenn man mal ganz rational drauf schaut, wirklich die Gefahr eines russischen Angriffs auf die NATO-Staaten? Ist die wirklich so wahrscheinlich?
Nein, die sehe ich. Die ist für mich nicht absehbar, weil ja die Situation ist, dass Russland gegen jede Erwartung ja in der Ukraine letztlich gescheitert ist. Es sind riesige Verwüstungen, viele, viele tote Menschen, schwer Verwundete. Aber sie kommt ja nicht voran. Russland, die russische Armee, ist nicht in der Lage, raumgreifend noch Eroberungen zu machen, ist also überfordert mit der Ukraine. Und Russland in der heutigen Verfassung, die halbe russische Armee verloren hat, ist militärisch nicht in der Lage, es mit der NATO aufzunehmen. Und darum, glaube ich, wird es dazu nicht kommen.
Da habe ich eine Frage von einem SWR1-Hörer von Winnie, der hat das schon vor der Sendung gestellt. Er fragt ja, er hat tatsächlich angenommen, dass sie diese Drohung verneinen werden, stellt aber die Frage, was ist denn, wenn er entgegen aller Prognosen doch eine Atomwaffe einsetzt? Was ist denn da der Plan B? Und er bittet, um nicht herumzueiern.
Ja, das ist ein Zitat. Vielen Dank, dass er mich dazu ermahnt. Meine Aussage ist die auch während des ganzen Kalten Krieges in der Zeit der wechselseitigen Bedrohung gegolten hat. Ich bin Anfang der 80er Jahre zur Zeit der Nachrüstung eingetreten. Es beruht auf der Abschreckung, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden. An Selbstvernichtung hat keiner ein Interesse und daran hat sich auch nichts geändert. Das hat die längste europäische Friedensperiode erbracht und an dieser grundlegenden Einsicht halten auch alle fest. Nach meiner Einschätzung auch Putin. Auch Putin hat an der Selbstvernichtung kein Interesse.
Wir haben gerade über die europäische Sicherheitsarchitektur gesprochen. Jetzt würde ich doch gerne mal von Ihnen hören. Was müsste denn jetzt konkret passieren in Europa, damit der Kontinent seine Sicherheit selbst garantieren kann?
Wir müssten uns zusammenschließen in dem Willen, dass wir Europäer für uns verantwortlich sind. Und dann müssen wir unsere Entscheidungsstrukturen anpassen. Dann können wir nicht alles mehr national und mitgliedstaatlich organisieren. Dann brauchen wir auch eine europäische Rüstungsindustrie. Dann müssen wir kooperationsfähig werden. Es fehlt ja nicht am Geld im Verhältnis zu Russland. Es ist ja das 7- bis 8-fache an jährlicher Wirtschaftsleistung. Es fehlt am politischen Willen. Und der müsste Konsequenzen haben.
Mhm. Wären wir als vereinte Europäische Union nicht auch ein stärkerer Verhandlungspartner gegenüber Putin? Ich weiß, Sie sind jetzt im Augenblick nicht auf dem Verhandlungspfad, aber das ist etwas, was jetzt viele Menschen auch hier ansprechen. Also ich nenne mal ein paar Namen. Ralf schreibt uns das, ein Thomas schreibt uns, der behauptet, er käme aus Galowski. Diesen Ort kenne ich nicht, vielleicht ist es sein Nachname. Aber auch Ralf Meyer aus Stuttgart, der sagt, müsste man nicht eher verhandeln? Ist es nicht auch, muss man nicht diesen Angriff auf die Ukraine auch wenn er völkerrechtswidrig ist und so weiter, im Kontext sehen, die NATO, die nach Osten gewachsen ist, ist immer wieder jetzt hier aufgekommen von unseren Hörern.
Also Putin will ja nicht verhandeln. Die Ukraine würde liebend lieber verhandeln, als Menschen verlieren in einem Krieg. Dasselbe gilt für den Westen. Putin führt diesen Krieg als einen Vernichtungskrieg. Das ist die Realität. Und das hat auch nichts mit der NATO-Osterweiterung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass die Ukraine im Jahre 2013, 2014, die Ukrainer, die eine Revolution, eine friedliche Revolution gemacht haben. Sie haben eine Marionettenregierung, korrupt und unfähig, zum Teufel geschickt, friedlich, und haben gesagt, wir wollen europäisch werden. Wir wollen ein europäisches Land werden, eine Demokratie, eine Marktwirtschaft und ein Rechtsstaat werden. Das war natürlich eine Bedrohung für Putin, weil eine europäische Ukraine wird eine erfolgreiche Ukraine. Das bedroht ihn.
Hinter dieser Revolution, da gehen wir jetzt natürlich weit zurück, ja, und sind nochmal tief in dem Ukraine-Thema drin, sehen ja viele auch die USA. Ist nicht meine Meinung.
Ja, das halte ich für eine reine Verschwörungstheorie. Die Menschen haben ja Janukowitsch, dieses Regime, erlebt. Es sind doch die Menschen in der Ukraine, die jetzt zu sterben bereit sind für eine freie Ukraine. Zu glauben, die CIA könnte die an die Front treiben, ist wirklich nicht ernst.
Aber ich komme nochmal mit meiner Frage. Ja. Ein vereinigtes politisches Europa als Verhandlungspartner für Russland denkbar?
Ja, selbstverständlich. Übrigens, ich schließe auch nicht Verhandlungen aus. Ja. Im Moment ist nur eine andere Situation. Ich bin dafür, dass wir so schnell wie möglich dahin zurückkommen. Und dann muss die Europäische Union stark sein. Mhm. Und das muss sie werden.
Ariane aus Sindelfingen vermisst unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Vermissen Sie die auch?
Ja, das ist das Schicksal, dass Politik, oder das ist auch ein gutes Schicksal, dass Politiker nicht endlos bleiben. Und Angela Merkel hat ja nach 16 Jahren selber entschieden, nicht mehr anzutreten. Aber dass sie jetzt vermisst wird in dieser Lage. Europa wäre in einer anderen Lage, wenn Angela Merkel noch Bundeskanzlerin wäre. Das kann ich also gut verstehen.
Das werte ich jetzt mal so als Jein, diese Antwort.
Nein, ist halt sein. Ja, in dieser okay. Lage würde Angela Merkel einen Unterschied machen, aber Politiker sind nicht auf ewig da. Ja. Und darum ist es so, dass es alles seine Zeit hat.
Ja, die CDU will ja wieder regieren in Deutschland nach der nächsten Bundestagswahl. Ich denke mal, das würden Sie nicht verneinen. Sollte das so sein, wer wird Kanzlerkandidat der Union? Macht es Friedrich Merz mit seinem Grundsatzprogramm, mit dem er gerade durch die Republik tourt?
Also wir haben dort eine feste Verabredung. Das wird gegen Ende dieses Jahres, im Herbst, Spätsommer, Herbst entschieden. Und das ist auch richtig so, denn wir haben jetzt wirklich große andere Fragen. Personalfragen sind immer besonders wichtig in der Politik. Das würde einen großen Fokus von Arbeit, Beschäftigung und Diskussionen, vielleicht auch Kontroversen geben. Und wenn wir uns damit jetzt lähmen würden und beschäftigen würden, dann würde jeder sagen, sag mal, ihr beschäftigt euch mit euch in einer Zeit, wo wir Riesenprobleme haben. Und darum auch da gilt, alles hat seine Zeit.
Also würden Sie mir jetzt auch nicht sagen wollen, wo Sie sich selbst in einer CDU-geführten Bundesregierung sehen würden?
Nein, auch das Gerne. Ist ganz bestimmt nicht das, was jetzt gefordert ist, dass wir jetzt alle anfangen. Was wird denn aus mir? Es ist noch fast 2 Jahre bis dahin.
Norbert Röttgen, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich danke Ihnen sehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.